Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Zentralisierte Strukturen sind zu langsam, zu komplex und schlichtweg zu teuer. Die Netze der Zukunft brauchen keine starren Großkraftwerke, sondern die Flexibilität eines digitalen Systems aus tausenden vernetzten Speichern. Das ist der Antrieb meines heutigen Gastes, der die Energiewende nicht nur als ökologische Notwendigkeit, sondern als dezentrales Technologieprojekt versteht, mit dem auch Rendite erzielt werden darf. Mein Gast heute ist der Gründer und Geschäftsführer von Aurivolt. Er ist ein echter Überzeugungstäter in Sachen Umweltschutz und Technik. Bevor Aurivolt ins Leben rief, hat er über 2 Jahrzehnte lang innovative Lösungen im Bereich der Umwelttechnik vorangetrieben. Er ist Ingenieur durch und durch und bringt dieses tiefe technische Verständnis nun auch in den Energiemarkt ein. Das Beeindruckende an seinem aktuellen Projekt ist die Skalierbarkeit. Er verfolgt die Vision, bis zum Jahr 2030 ein flächendeckendes Netz aus mehr als 20.000 dezentralen Batteriespeichern in Deutschland zu etablieren. Diese Schwarmspeicher fungieren als virtuelles Großkraftwerk, das überschüssige Energie effizient puffert und gezielt zu spitzen Zeiten wieder einspeist, um das Stromnetz zu stabilisieren. Wir wollen heute darüber sprechen, wie er dieses Ziel bis 2030 meistern will, warum dezentrale Speicher für die Netzstabilität unverzichtbar sind und wie Gewerbebetriebe durch dieses Modell von attraktiven Renditechancen profitieren können. Und zwar mit Markus Baumann. Herzlich willkommen, lieber Markus. Schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf. Und nach dieser Einleitung habe ich ja fast schon nichts mehr zu erzählen. Du hast ja schon alles gesagt, bald.
Ja, wobei, ich habe zwischendrin ja geschmunzelt. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ich habe dich jetzt wieder als Ingenieur anmoderiert. Du hast ja tatsächlich immer sehr ingenieurlastig gearbeitet, aber eigentlich mal eine andere Ausbildung genossen. Lass uns da mal gleich einsteigen.
Genau, ich bin ein gelernter Industriekaufmann tatsächlich, aber auch in einer Umweltbranche. Aber ich kann zu meinem Schutz sagen, ich bin also Sohn eines Bauingenieurs. Also ich bin ingenieurmäßig geprägt. Mein Name ist auch Baumann und ich komme tatsächlich aus einer Architektenfamilie. Also ich habe so ein bisschen Technik doch mitbekommen, bin aber tatsächlich gelernter Industriekaufmann, habe in der Abwasserbranche tatsächlich, also dezentrale Klärtechnik. Ich sage es nur in 2 Sätzen, weil wir sind im anderen Thema, aber es gibt ganz viele Häuser, die haben keinen Kanalanschluss in Deutschland. Und da hat man ein sogenanntes eine Kleinkläranlage im Garten und da haben wir die Technologie damals für entwickelt. Da war ich tatsächlich vor 25 Jahren marktführend mit. Aha. Und da ist jetzt das Stichwort dezentral, wo wir später drauf kommen, nämlich dezentrale Speicher. Das Unternehmen habe ich vor 3 Jahren erfolgreich verkauft.
Wobei, lass uns da nochmal kurz einsteigen, weil das ist meine Vergangenheit. Also ich muss zugeben, ich komme ja vom Bauernhof und da hatten wir auch, wir haben das den Klärgrube genannt. Und wie heißt das bei dir in echt?
Ja, Klärgrube ist das Umgangssprachliche. Fachdeutsch heißt es Kleinkläranlage.
Kleinkläranlage, okay, gut.
Genau. Im besten Fall hast du in deiner Grube einen Aquamax hängen gehabt oder eine Puro-Anlage, dann war die nämlich von mir. Und da wir marktführend waren, ist das nicht ganz so unwahrscheinlich tatsächlich.
Ja, ich befürchte ja, jetzt muss ich mal rechnen. Also wir haben tatsächlich, wir sind angeschlossen worden an die Kläranlage. Ach, da war ich klein, das muss Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein. Da kannst du wahrscheinlich noch nicht da gewesen sein, um uns dein Ding da reingehängt zu haben.
Nein, tatsächlich haben wir 99 angefangen damit. Also und das hat sich dann wahrscheinlich überschnitten. Genau. Ja, aber wie gesagt, das ist das Thema. Ich habe das Dezentrale, habe ich aber mitgenommen in die Energiebranche tatsächlich.
Okay, und die Idee, und aber das Thema muss man auch zugeben, wir haben ja viele Stadtwerke, die zuhören. Das heißt, die kennen das Thema, die machen häufig auch die Kläranlage mit, oder zumindest das Schwesterunternehmen macht das die Kläranlage mit. Da war dein Ansatz tatsächlich, was zu machen. Also ich kenne ja, da kam normalerweise einmal im Jahr jemand hat das Ding leer gepumpt und was hast du da noch on top dann da an Ideen mit reingebracht?
Es gibt die sogenannte noch fachlicher vollbiologische Kleinkläranlage. Das heißt, da ist eine Technik drin, eine Belüftungstechnik, eine Pumpentechnik. Und wir haben da so stark vereinfacht damals, dass man diese alten Klärgruben, wie die du kennst, wie du sie kennst, einfach nachrüsten kann mit so einer Technik. So groß wie so ein Stuhl. Und damit haben wir den Markt 99, 2000 ziemlich stark revolutionieren können tatsächlich.
Und da musste kein Pumpfahrzeug mehr kommen, sondern das hat...
Doch. Also das Wasser, der Unterschied ist, das Wasser kam hinten noch viel, viel sauberer raus. Mhm. Aber dieser sogenannte Schlamm, Primärschlamm, der blieb halt drin. Und der musste dann von dem Pumpfahrzeug auch weiterhin rausgeholt werden. Das hat sich nicht verändert. Bis heute nicht.
Okay, gut.
Und ja, das war mein Ausflug oder beziehungsweise die Grundlage meiner unternehmerischen Tätigkeit.
Sehr gut. Und warum bist du raus? Weil im Grunde ja irgendwann doch alle zentral angeschlossen worden sind oder was hat dich da dann rausbewegen lassen?
Nee, also das Thema wird dauerhaft bleiben. Es wird aus wirtschaftlichen Gründen kann man gar nicht jedes Haus anschließen, weil manche sind so weit draußen, ist die Leitung einfach zu teuer. Nee, ich muss ganz einfach sagen, ich bin jemand, der gerne etwas aufbaut. Ich bin also ein klassischer Aufbauunternehmer und nach 25 Jahren suchte ich einfach eine neue Herausforderung. Weil die Branche wurde mir auch zu zu überreguliert, da war kein Wachstum mehr zu spüren. Und dann habe ich tatsächlich einen Ausflug in die Solarindustrie gemacht. Also ein Bekannter von mir hat ein Solarunternehmen gehabt, ein Photovoltaikunternehmen. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, ich verkaufe mein Unternehmen, steige in die Solarbranche ein. Das hat sich allerdings dann als Flop entpuppt, weil ich sag mal, die Zusammenarbeit hat nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe, oder sagen wir es anders. Es war nicht die erwartete Erfolgsstory, wie ich sie erwartet hätte. So möchte ich es mal formulieren. Aber das Takeaway, was ich dann mitgenommen habe aus der Geschichte, war das Thema Batteriespeicher. Denn wer sich mit Photovoltaik beschäftigt, kommt irgendwann auf das Thema Batteriespeicher zwangsweise. Und wir haben uns dann getrennt, der andere Gesellschafter und ich. Ich habe gesagt, pass auf, ich gehe mit den Batteriespeichern los, du machst die PV-Anlagen weiter. So, und da stehe ich heute.
Und das macht ihr bei Einzel, das heißt, ihr macht nichts mehr zusammen, ja, sondern, genau. Okay, genau. Gut.
Ich habe dann Aurivolt gegründet oder übernommen, kann man sagen. Und habe dann im letzten Jahr, im April war es, glaube ich, dann angefangen, mich nur auf das Batteriespeicher-Thema zu fokussieren und da ganz konkret auf das Thema Schwarmspeicher, weil wir machen es nicht so wie die anderen Batterieprojekteure, Projektanten, die Großprojekte machen, sondern wir machen nämlich genau etwas anderes, etwas Dezentrales.
Ja, das finde ich auch sehr clever, total clever. Nochmal, Aurivolt, wo kommt der Begriff her? Ist das irgendwie, hat das eine Bedeutung? Weil Volt ist ja irgendwie die Einheit, mit der wir die Spannung messen, aber Auri, ist das Gold oder Aurum? War doch irgendwie lateinisch oder hat das zusammen?
Das freut mich gerade, dass du Gold erwähnst, weil tatsächlich ist der Zusammenhang Aurivolt Gold und Volt, dieses Wortspiel. Dann hat es ja funktioniert, wenn du das auch suggerierst.
Gut, ja, ich erinnere mich schwach dran. Ein bisschen, das ist ja so eingetrichtert worden, die lateinischen Vokabeln, dass sie halt an dem Gehirn doch hängen geblieben sind irgendwann. Okay, Goldvolt. Aber Goldvolt wäre auch cool, oder? Aber Aurivolt fand ich jetzt seriöser, ne?
Ja, das fand ich jetzt, Goldvolt klang mir jetzt doch zu deutsch und jedes Startup heißt heute, hat irgendwie so komische Namen in der Richtung. Ich hoffe, ich trete es keinem zu nah. Und ich fand Aurivolt einfach schön, es hat mir gefallen und manchmal ist es auch so gar nicht so rational begründbar, wie so ein Markenname entsteht.
Ja, das stimmt. Aber jetzt erklär mal den Ansatz bei Aurivolt, du hast gerade schon angeteasert, ihr fliegt in Anführungszeichen unterm Radar, habt im Grunde einen anderen Ansatz als die Großbatteriespeicherbetreiber. Erzähl mal.
Ja, wir sind so ein bisschen so ein Underdog, habe ich das Gefühl. Ich war mal auf einer Batteriekonferenz vom Handelsblatt und habe erzählt, was wir machen. Die haben mich alle ganz komisch angeguckt, was ich denn für einer wäre. Zumindest war das mein Eindruck. Was wir nämlich tun ist, dazu muss ich etwas ausholen. Wir alle kennen aus der Zeitung, aus den Medien diese Großspeicherprojekte. Wir wissen auch, es gibt viel zu viele Netzanschlussanfragen für diese Großspeicherprojekte. Und da gibt es einen wahnsinnigen Stau und die Netze können es nicht aufnehmen. Die Netzbetreiber wissen nicht, wie sie es machen sollen. So, und da haben wir uns überlegt, okay, da können wir uns jetzt auch einreihen oder auch nicht. Und was wir tun, wir machen ein großes virtuelles Kraftwerk, bestehend aus ganz vielen kleinen Speichern. Das hat jetzt einen wahnsinnigen Vorteil. Du hast gesagt, ich darf auch technisch werden in diesem Podcast.
Ja.
Wir gehen einfach hin und nutzen das Niederspannungsnetz. Das ist das, wo wir mit unseren Haushalten auch angeschlossen sind. Das heißt, in der Straße steht irgendwo ein Trafo und an die gehen wir ran. Das sind je nach Netzbetreiber irgendwo zwischen 120 und 250 Kilowatt Anschlussleistung, die wir da bringen können. Also das hat mit Megawatt gar nichts zu tun. Wir sind im Kilowattbereich. Mhm. Das hat aber ganz entscheidende Vorteile, weil Netzanschlussanfragen in dem kleinen Bereich, die werden bei uns, bei manchen Netzbetreibern innerhalb von 6 bis 8 Wochen einfach durchgereicht. Und liegen nicht 2 bis 3 Jahre im schlimmsten Fall. Ich kenne Netzbetreiber, die schreiben, du kannst dich 2030 gerne wieder melden bei großen Netzanfragen. Ich glaube, das kennen wir alle.
Ja.
Und was wir wirklich konsequent tun, ist, wir stellen Speicher, die haben in der Regel 125 Kilowatt Anschlussleistung und so 280, 290 Kilowattstunden Kapazität. Sind relativ kleine Einheiten und die stellen wir auf. Und das hat den Vorteil, dass wir eben schnell Netzzusagen kriegen. Es hat einen weiteren Vorteil, ich brauche keine Baugenehmigung stellen, weil wenn ich in Gewerbe- oder Mischgebiete gehe, darf ich die so aufstellen, weil die klein genug sind. Und weil ich auch, was Lärmemissionen angeht, Dinger sind so ein bisschen lauter als eine Wärmepumpe, da auch nicht so Restriktionen habe. Das macht das Ganze einfach irrsinnig schnell und skalierbar. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Wir denken nicht in Projekten, sondern wir denken eigentlich, das ist eher wie ein Produkt. Das ist immer ein Standardfall.
Ja, das ist cool. Und ich dachte, ihr seid sogar so in Anführungszeichen gewieft, dass ihr auf bestehende Netzanschlüsse draufgeht und sagt, okay, das ist jetzt eine ehemalige Bäckerei oder das hat, was weiß ich, irgendwas früher hatte da mal 500 kW Netzanschluss, da können wir jetzt irgendwie 4 von unseren Dingern hinstellen. So macht ihr es nicht. Und ihr
doch,
macht schon das auch.
Okay, auch. Gut. Also, aber der Business Case, weil es auch am einfachsten ist, weil find mal eine ehemalige Bäckerei, find mal eine ehemalige Druckerei. Ja. Das wird jetzt, traurigerweise wird das mehr, weil die Insolvenzen in Deutschland ja auf einem hohen Niveau sind. ist tatsächlich das auch ein Case für uns. Wenn also irgendwo ein größerer Betrieb insolvent geht, die Immobilie steht da, keiner weiß, was er machen soll, da ist aber ein großer Stromanschluss. Das können Betonwerke sein, Stahlverarbeiter, große Druckereien. Da kann man aber keinen skalierten Business Case draus machen, weil das wieder sehr individuell ist. Was ist mit dem Trafo? Das sind immer Projekte. Und für uns ist es relativ einfach. Wir pachten meist übrigens bei Gewerbegebieten, bei Gewerbebetrieben, pachten wir immer so 5x5 Meter. Mehr brauchen wir dafür nämlich gar nicht. Und da spielt uns jetzt auch wieder die wirtschaftliche Lage ein bisschen rein und die KI. Denn erstens mal die Demografie auch, das sind eigentlich die drei Treiber. Demografie, die Leute finden keine Mitarbeiter mehr. KI, die Leute brauchen weniger Mitarbeiter. Wirtschaftliche Lage, ja, die Leute können sich Mitarbeiter nicht mehr leisten. Also haben die mehr Parkplätze frei auf ihren Betriebsgeländen. Und es müssen nicht mal Parkplätze sein, aber die pachten wir dann in der Regel 2 Stück. Oder irgendwas in der Grünanlage, oder ich nenne es gerne auch die tote Ecke im Betrieb. Ne, jeder kennt das, da liegt ein Haufen Zeug rum, vielleicht noch die Winterreifen von irgendeinem Auto, was man nicht mehr hat. Dann, wenn man das aufräumt, kann man diese Fläche einfach auch zu Geld machen, weil wir zahlen dafür 20 Jahre eine Pacht. So, was wir immer machen ist, jetzt bin ich bei deinem Stromanschluss, wir machen immer einen neuen eigenen Stromanschluss.
Aha. Warum? Das heißt, was ist da der Grund für?
Weil wir möchten nicht, weil meistens reichen die Netzanschlüsse der Betriebe nicht aus oder sind ja ausgenutzt. Und wir wollen auch nicht an den Stromanschluss des Verpächters ran, weil das sorgt auch bei denen für Unbehagen. Wenn wir mal zu viel abnehmen, wir könnten die stören, wenn da mal was ausfällt. Und wir machen uns komplett unabhängig und beantragen immer einen ganz neuen eigenen Netzanschluss. Und das ist das, was ich eben sagte, bei manchen Netzbetreibern werden die in 8 Wochen durchgereicht. Ich habe auch schon einen in 4 Wochen bekommen tatsächlich.
Okay, aber die müssen dann ja auch gebaut werden. Das ist ja nicht so, also das heißt, der Bagger muss dann schon rollen.
Der Bagger rollt immer, genau. Der Netzbetreiber legt uns das. Wir gucken immer, dass der Trafo nicht weiter als 50 Meter weg ist, sonst wird es utopisch. Das heißt also, wir gucken im Gewerbegebiet, wo steht ein Trafo, welche Betriebe sind da in der Ecke, und dann haben wir Freiberufler, die laufen für uns rum. Die klingeln dann da und sagen immer, habt ihr nicht Lust, uns ein bisschen was zu verpachten? Wir stellen hier ein paar Speicher auf.
Okay, krass. Wo laufen die gerade regional rum? Ihr kommt ja aus NRW, das heißt, aus der Ecke wächst ihr jetzt, weil die 20.000 Stück, die werden wahrscheinlich nicht alle bei euch um die Ecke gebaut werden.
Vermutlich bauen wir die nicht alle hier im wunderschönen Bad Oeynhausen, wo wir sitzen. Nee, aber tatsächlich war es natürlich am einfachsten, sich von der Heimat aus zu breiten und hier erstmal in der Umgebung zu gucken. Aber wir haben auch Netzanträge, also im gesamten Bereich der Westnetz zum Beispiel, das ist ein relativ großer Bereich. Wir haben teilweise in Bayern, was übrigens bei kleinen Stadtwerken manchmal besser funktioniert als bei großen Netzbetreibern, interessanterweise. Wir sind auch in Thüringen tatsächlich, funktioniert es auch. Es ist so, dass nicht jeder Netzbetreiber unsere Anträge so beantwortet. Bei manchen Netzbetreibern, die sehen nur Batteriespeicher, pack an eine Seite.
Na gut, in dem Augenblick, wo wahrscheinlich ein Verteilnetzbetreiber auch die Mittelspannung gleich mitbetreibt und da Tausende von, ich denke es an Essernetz, das ist die Tochter von Bayernwerk zum Beispiel in Schleswig-Holstein, die haben halt zig Fragen, also unfassbar viele Anfragen und die machen es genau so wahrscheinlich. Noch ein Batteriespeicher, zack,
oben drauf. An die Seite. Die
gucken gar nicht, ob das jetzt Niederspannung oder Mittelspannung oder sogar Hochspannung ist bei denen.
Das ist so. Allerdings hat mir ein ehemaliger Mitarbeiter von einem, wo ich jetzt nicht sage, woher kommt, ich sage auch nicht genau, was er mir verraten hat, aber es gibt, wie man es schafft, Aufmerksamkeit zu erzielen, dass die sich dann irgendwann doch um die Netzanträge kümmern. Wir gucken mal. Also entweder spricht irgendwann keiner mehr mit uns oder die melden sich jetzt mal bei uns. Aber was ich damit sagen will, ist, es funktioniert nicht bei allen Verteilnetzbetreibern, aber es werden immer mehr. Weil die haben inzwischen, haben einige auch erkannt, dass dieser dezentrale Speichereinsatz gar keine dumme Idee ist, jetzt auch mal aus Netzsicht. Jetzt stell dir vor, du gehst immer auf eine grüne Wiese in, was weiß ich, sagen wir Schleswig-Holstein oder Brandenburg, stellst dann 100 Megawatt Speicher hin an so einen Netzverknüpfungspunkt. Das ist ja ein zentraler Punkt, wo trotzdem ganz viel Strom fließen muss. Deswegen werden diese Anschlüsse ja auch oft irgendwie mit Restriktionen belegt. Ich weiß, das eine ist zum Beispiel das Ramping. Ich erkläre das immer mit einem Dimmer. Ich kann so einen Großspeicher, der 100 Megawatt am Netz hat, nicht einfach einschalten, wie so ein Lichtschalter. Das heißt, ich muss den hochfahren, wie so ein Dimmer. Das braucht eine gewisse Zeit. Und das bringt, also damit das überhaupt im Netz verträglich ankommt. Das hört man immer häufiger, hat aber den Nachteil, ich handle ja mit Viertelstundenprodukten an den Strombörsen. So, und wenn ich ein Viertelstundenprodukt habe, brauche ich meinen Speicher ja jetzt sofort. Weil ich muss diese Dips nutzen, diese Peaks, die da sind. Und das ist natürlich mit einem Speicher, den ich langsam hochnehmen muss, jetzt nicht ganz so rentabel möglich. Das kann man sich sicher gut vorstellen.
Ja, vor allem, da kommen wir gleich noch auf das Intraday-Vermarktungsthema, bist du ja durch die Rampe limitiert, wie nah du an die Viertelstunde ranhandeln kannst. Das heißt, die spannenden Trades können ja vielleicht sogar nochmal 4,5 Minuten vor der Viertelstunde sein oder so. Ja. Und früher hat man gesagt, okay, du brauchst 10 Minuten, um hochzufahren, jetzt brauchen wir noch 5 Minuten. Und wenn ihr nur noch 2 Minuten bräuchtet, werdet ihr diejenigen, die immer noch mal in höchster Not helfen könntet.
Ja,
genau. Und da ist die Rampe natürlich entscheidend. Und das heißt, ihr habt gar keine Vorgaben oder?
Nein. Was? Wir haben gar keine. Weil ich sag mal so ein 125 Kilowatt oder 250 Kilowatt Anschluss ist tatsächlich in so einem Gewerbegebiet jetzt nichts wahnsinnig Großes. Ne? Also wir kriegen die auch fast immer. Ich muss sagen, fast an jedem Trafo ist ein Anschluss frei. Das ist sehr, sehr spannend. Und wir haben überhaupt keine Auflagen, was das angeht. Weil jetzt musst du dir vorstellen, in einem Gewerbegebiet ist auch viel Photovoltaik meistens. Das heißt, du hast viel Dächer, viel Fläche, viel Photovoltaik. Mhm. Da ist ja der Ausbau in Deutschland tatsächlich schon ganz gut. Und wir sind, ich sag mal, am Point of Use. Das heißt, da, wo jetzt auch die Photovoltaikenergie mittags eingespeist wird, stehen wir in direkter Nachbarschaft am selben Trafo meist sogar und ziehen das da wieder raus. Das ist fast wie ein Co-Location-Speicher, kann man sagen. Und dadurch entlasten wir natürlich die Netze, dass das gar nicht erst ins Mittelspannungsnetz rein muss, der Strom, wenn man es jetzt mal ganz übertrieben ausdrückt.
Ne? Ja, verstehe ich. Also ich begleite tatsächlich auch gerade ein Forschungsprojekt, wo es auch darum geht, wie man schaut, dass auf dezentraler Ebene tatsächlich diese Lastflüsse stattfinden.
Genau.
Oder wir haben auch schon für die AG Netz, das ist hier in Norddeutschland ein großer Anbieter oder auch ein Dienstleister für die Windkraft, untersucht, wie deren Batteriespeicher netzdienlich betrieben werden können. Habt ihr da ein Indiz, dass die Speicher, die ihr schon betreibt, tatsächlich unterm Strich netzdienlich sind? Oder ist das eher ein Gefühl? Kann man das auswerten irgendwie? Oder?
Nee, das kann man im Moment. Es gibt noch keine wirklichen Studien darüber. Ich warte auch mal darauf, dass es einer macht. Am Ende des Tages werden wir diejenigen sein, die das wahrscheinlich bald mal in Auftrag geben. Es ist aber, ich sag mal, physikalisch nachvollziehbar und logisch, dass es so ist. Aber den Effekt jetzt genau mal nachzuweisen, wie groß ist der eigentlich, wie sinnhaftig ist, das ist, glaube ich, das ist schon eine größere Aufgabe, das mal zu machen. Das ist eine etwas intensivere Netzberechnung, denke ich. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir das mal lostreten werden, weil das natürlich für uns eine Argumentation ist, auch die Verteilnetzbetreiber mal so ein bisschen an den Tisch zu holen und zu sagen, passt mal auf, wir können ja auch gemeinsam mit euch arbeiten. Also wir sind hier bei uns in der Region zum Beispiel so weit, dass wir dem Netzbetreiber sagen, sagt uns doch mal, wo ihr Probleme habt, wo zu viel regenerative Energien vielleicht sind. Mir ist das doch egal, ob ich im Gewerbegebiet hier in Löhne oder in Raden meine Speicher aufstelle. Dann fahre ich halt dahin und besorge Flächen. Das heißt also, ich kann da auch immer nur appellieren an die Verteilnetzbetreiber zu sagen, kommt auf uns zu, lasst uns sprechen. Und wir haben die Möglichkeit, durch unsere kleinen dezentralen Speicher auch in bestimmten Ortsteilen oder Gegenden einfach ein paar mehr Speicher hinzustellen, um da direkt lokal das Netz zu stabilisieren und zu entlasten.
Ja, verstehe ich. Die Frage ist wirklich spannend, weil ich glaube, die Preissignale, auf die ihr reagiert, das ist ja der Spotmarkt, das ist der Intraday-Markt und das sind wahrscheinlich die zwei Regelenergiemärkte, also Primärregelleistung, Sekundärregelleistung.
Da gehen wir gar nicht drauf tatsächlich. Regelenergie ist, der ist so voll, der ist so voll, der Markt tatsächlich. Du warst, ich glaube gestern, du warst in unserem Webinar mit Enervis gestern. Ja. Da hat es ja der Jan Carsten von Enervis auch kurz erzählt, dass also der Regelenergiemarkt schon ziemlich voll ist und dass teilweise auch schon zu viel Speicher für den Bereich jetzt da sind. Und deswegen fangen wir da gar nicht erst mit an. Wir haben uns auf Arbitrage spezialisiert. Es ist aber so, und da gibt es eine Studie drüber, ich weiß nicht, wer sie gemacht hat, ich glaube, EcoStore war damit beteiligt, wonach also schon sonnenklar ist, Speicher, die nur auf Preissignale reagieren, sind mehrheitlich netzdienlich. Nicht immer, ja, aber ich sag mal, im Prinzip sind die mehrheitlich netzdienlich und das war eine Studie über Großspeicher. Ja. Da wurden kleine Schwarmspeicher von uns nicht mal berücksichtigt und ich bin zu 100% überzeugt, dass wenn wir eine solche Studie für kleine Schwarmspeicher machen, das noch viel, viel, viel besser aussehen wird.
Okay.
Spannend. Weil wir transportieren wenig Strom von Nord nach Süd, wie das bei Großspeichern oft ist. Wenn ich einen Speicher nach Bayern stelle und ich kriege jetzt ein Preissignal aus dem Norden, weil da gerade ein Sturm weht, dann schalte ich meinen Speicher im Süden auf Laden. So, dann habe ich aber die Nord-Süd-Trasse wieder komplett belegt. Und das ist natürlich nicht netzdienlich. Bei uns ist es so, ja, wir haben auch ein paar in Bayern stehen, wir haben aber auch welche im Norden stehen. Ja. Das heißt also, wir reagieren zwar auch mit allen Speichern auf das Preissignal, aber eben nicht punktuell an einer Stelle, sondern sehr, sehr verteilt über Deutschland. Und damit ziehen wir eigentlich aus allen Richtungen so ein bisschen den ich stelle mir das immer so vor, als wenn du so einen Pizzateig machst und ziehst den in alle Richtungen, irgendwann ist er rund.
Ja, du hast recht. Das ist ein Argument, dass ihr verteilt seid und deswegen es wahrscheinlich den Vorteil hat, weil ansonsten würde ich behaupten, wäre es eigentlich besser, wenn wir verschiedene Preissignale hätten. Das ist ja auch immer die Diskussion, die wir haben. Haben wir jetzt einen Preis
in Deutschland, dann
haben wir genau zwei oder sogar fünf. Die Acer sagt ja, 5 wären für Deutschland optimal, weil dadurch würde ja ganz automatisch passieren, dass dann die Speicher im Norden gewählt werden oder die im Süden, je nachdem, wo halt zu viel Strom da ist.
Sehr gut. Also man würde Speicher übrigens, wenn das Szenario der mehreren Preisstromzonen kommt, würde man Speicher tendenziell eher im Süden bauen, weil im Süden habe ich halt viel Solarenergie. Da kriege ich eine Kontinuität in meine Spreads. Und Wind ist natürlich jetzt ein bisschen unstetiger. Ne? Also man würde tatsächlich bei zwei Preiszonen mehr Speicher, zumindest die kürzeren Speicher, würde man mehr im Süden sehen.
Ach, das ist spannend. Das heißt, der Anwendungsfall ist tatsächlich für die Solarenergie deswegen spannender, weil es einfach, ich sag mal, häufiger, ich sag mal, die Notwendigkeit geht, entladen und zu beladen.
Weil beim, also hell und dunkel habe ich alle 24 Stunden.
Richtig. Und beim Winter kann es sein, da hast du mal 7 Tage und dann hast du 7 Tage lang nichts zu tun gehabt.
Genau. Also wenn du nur dich auf den Wind verlässt, klar ist im Norden auch Photovoltaik, aber der Norden ist natürlich geprägter von Windenergie. Das heißt, du hast da auch eher lange Phasen. Und Solarenergie ist da halt viel, viel zuverlässiger, weil hell und dunkel hast du es oft genug. Und deswegen wäre es das, ich weiß nicht, das habe ich auch tatsächlich irgendwo gelesen, das habe ich mir nicht ausgedacht, dass also der Süden für Speichern der interessantere Case ist, in der südlichen Strompreiszone zu sein. Das ist aber für die nächsten Jahre absolut nicht absehbar. Ich beobachte das auch ein bisschen. Ja. Wir bauen tendenziell lieber im Süden tatsächlich, also alles, was so südlich von uns ist, falls das kommt. aber schließen den Norden jetzt deswegen nicht aus.
Ja, okay, verstehe ich. Du hast vorhin gesagt, ihr seid immer an der Niederspannung. Das heißt, ihr habt auch bei, weiß ich nicht, größeren Gewerbebetrieben nie die Notwendigkeit, mal in die Mittelspannung ranzugehen und dann irgendwie gleich 10 nebeneinander zu bauen. Das ist bei euch nie der Fall. Das sind, oder
gibt es doch, das kommt vor, aber in der Regel sind das genau die Flächen, wo sich die anderen Glücksritter und Cowboys, also Glücksritter wurde auch schon, wurden einige Marktteilnehmer von uns auch schon genannt. Also nicht von uns, aber das hörte ich darüber. Also die ganzen Glücksritter haben sich ja genau diese Grundstücke schon alle geschnappt. Wir bekommen aber zwischendurch auch mal sowas, dass einer kommt und sagt, pass mal auf, ich habe hier ein Grundstück, das Umspannwerk ist gegenüber und ich kann hier tatsächlich 10 Megawatt einspeisen. Dann sind wir auch da, das machen wir auch. Aber wir suchen die nicht aktiv, weil das ist so abgegrast und dann reihe ich mich ein in diese ganzen anderen Projekte und warte. Und ein Berater, den ich mal kennengelernt habe vor ganz, ganz langer Zeit, der mich bei meinem früheren Unternehmen sehr unterstützt hat, der hat mal gesagt, spitz statt breit, stell dich spitz auf und versuch nicht alles zu machen. Wir könnten Peak Shaving machen, wir könnten Co-Located Speicher machen. Wir werden ständig gefragt. Wir sagen, nee, machen wir nicht. Technisch könnten wir das alles, aber wir sagen, nein, wir bauen ausschließlich Standalone-Speicher für den Energiehandel, die Netzstabilisierung, weil wir sagen, das können wir skalieren, das ist ein Standard und das macht uns im Moment sehr erfolgreich tatsächlich, weil wir eben versuchen, uns zu fokussieren auf einen ganz speziellen Business Case.
Und ihr habt das andere ja technisch nicht ausgeschlossen. Also wenn es in 5 Jahren so ist, dass ihr auf einmal merkt, okay, da verdiene ich doch kein Geld mehr mit, das andere geht dann ja auch. Ihr habt ja, also, oder gibt es irgendwo einen Punkt, wo ihr sagt, ah, das hätten wir dann irgendwie schon vorbereiten müssen?
Ja, ich sag mal, wir beobachten ja ständig, was passiert. Gucken natürlich, wir lassen uns einmal im Quartal eine neue Prognose machen für den Strommarkt, für den Speichermarkt, um zu gucken, wie sich das Thema entwickelt, aber das ist noch lange nicht Ende. Also wir werden die nächsten 5, 6 Jahre noch Speicher dazu bauen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Wir kriegen auch noch einen Photovoltaik-Zubau. Die Speicher werden auch günstiger in den nächsten Jahren. Das heißt, unser Business Case ist aus heutiger Sicht, wird er auf jeden Fall, was den Neuverkauf angeht, noch eine Weile funktionieren. Wobei natürlich auch klar ist, je mehr Speicher ins Netz kommen, desto egalisierter werden diese Spreads, die ich brauche, zwischen manchmal Minuspreisen am Mittag und Hochpreisen abends. Die Spreads werden sich etwas glätten, weil die Speicher sorgen ja mittags für eine hohe Nachfrage. Das heißt, der Preis wird mittags ein bisschen höher werden irgendwann. Und abends, wenn ich den Strom abgebe, wird der Preis dann abends wieder ein bisschen runtergehen, weil natürlich viele Speicher ins Netz abgeben. Das sorgt aber wiederum dafür, dass der Neubau von Photovoltaikanlagen wieder attraktiver wird. Weil, wenn ich mittags mit meinem Photovoltaiksystem einspeise, genügend Speicher im Netz sind, die den Strom auch nehmen, muss ich die Photovoltaik nicht mehr abschalten. Das heißt, das ist so ein Markt, der schaukelt sich so ein bisschen. Das ist zwar jetzt ein Bereich, da reden wir um 5 und 10 Jahre wahrscheinlich. Jetzt haben wir so einen Speicherboom. Der Photovoltaikboom ebbt etwas ab, aus den Gründen. Jetzt, wenn wir mehr Speicher bauen, dann kann man jetzt in 2, 3 Jahren wieder darüber nachdenken, Mensch, dann kann ich ja doch meine Photovoltaikanlage jetzt aufs Dach setzen. Ja. Und dann kann ich wieder einen Speicher bauen. Also das ist Angebot und Nachfrage regelt auch da ganz klar den Preis. Und ohne Speicher wären wir auch gar nicht in der Lage, eine Energiewende zu machen, weil ich merke es selber, unsere ganzen Kunden, die Investoren, die unsere Speicher kaufen, weil ich bezahle ja nicht alle selber, die ich baue, das sind Investoren, die wir da haben, die haben alle früher Photovoltaik gekauft. Und die kommen jetzt und sagen, der Photovoltaik ist tot, Speicher finden wir jetzt gut. Also die haben jetzt, ich habe also täglich Gespräche, dass Leute sagen, ja, Photovoltaik, lass mich damit in Ruhe, das rechnet sich alles nicht mehr. Ich wollte selber auch ein paar Anlagen bauen, die liegen auch auf Eis tatsächlich.
Ja, wobei, auch da kann ich ja offen zugeben, ich habe tatsächlich jetzt noch eine Ost-West-Anlage mit Speicher investiert. habe da tatsächlich noch ein gutes Gefühl, weil es im Grunde dieses Problem ein bisschen nach außen zieht, dass nicht mittags alles eingespeist wird und durch den Speicher es dann noch ein bisschen in die
Das ist,
Nachtschicht
macht
natürlich
Sinn. Das macht
reingeschoben
Sinn,
wird.
ja.
Und ich kann es ja auch hier der Transparenz halber sagen, ich habe ja auch Interesse, bei euch zu investieren, ganz
Ich
klar.
wollte es auch gerade vorschlagen, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest.
Nein, ich
Das
weiß gar
machen wir aber
nicht.
nachher, das machen wir nachher.
Genau, das bestanden wir nachher. Und es können aber auch alle anderen, die hier zuhören, das ist auch nochmal klar, auch natürlich mit investieren, weil ich finde diesen Ansatz schön. Und deswegen, ich hatte ja, ich bin ja drauf gekommen über den Fabio Grimens, der im Grunde ja bei, das ist ja schon Ewigkeit her, wo ich das Interview mit ihm gemacht habe, der an diesem, jetzt erstmal überlegen, sein Unternehmen heißt ja Helio, Invest oder sowas. Und er wiederum hat mich dann ja auf Park Solar gebracht. Und dann irgendwann bin ich bei Aurivolt rausgekommen, weil ich geguckt habe, okay, was gibt es da noch so, wenn man das mal anfängt? Und es gibt ja tatsächlich, muss man auch mal ehrlich sagen, in Deutschland unfassbar wenig, dass die Bürgerinnen und Bürger investieren können. Ich habe gerade gestern darüber diskutiert, mit wem habe ich denn darüber gesprochen, dass halt immer der kanadische Rentenfonds in Deutschland das ganze Geld
Genau.
plant, dass hier
Ja.
irgendwelche Windparks gebaut und betrieben werden. Und wir Deutschen gucken immer nur zu und ärgern uns manchmal, dass die Dinger da drehen und uns nicht gefallen. Aber in dem Augenblick, wo wir investieren und wir praktisch auch davon profitieren, glaube ich, da würde ich mich da freuen. Jedes Mal, wenn das Ding sich einmal dreht oder selbst wenn ich den Batteriespeicher hören würde, würde ich mich freuen, okay, er brummt, das heißt, er verdient gerade Geld für mich.
Ja,
Ist
der wird gebrummt. Genau. Ja, und das ist nämlich jetzt auch einer der Punkte. Unser Slogan ist Netzausbau investierbar. Und das ist jetzt nämlich auch der schöne Punkt. Großbatteriespeicher werden in der Regel von großen Unternehmen finanziert, die sich dann irgendwo Venture Capital holen, die sich Bankmittel holen. Übrigens auch häufig aus dem Ausland tatsächlich. Und was wir eben machen, wir machen kleine Speichereinheiten und da kann jeder mitmachen. Naja, jeder, es geht bei 140.000 Euro Investment los. Das heißt, es ist schon ein Modell für Besserverdienende, aber immerhin ist es möglich, dass man sich als Bürger am Netzausbau beteiligt und davon finanziell profitiert. Gleichzeitig, und das ist so, das finde ich bei uns eigentlich ziemlich smart. Wir sind schon ein bisschen kapitalgetrieben, sonst könnte man das ja alles nicht tun. Ohne Geld kein Umweltschutz. Und das Ergebnis ist aber, dass wir mit unseren Graustromspeichern, die sind es ja am Ende, aber dafür sorgen, dass der Netzausbau an regenerativen Energien wieder rentabel wird. Denn machen wir uns nichts vor, der Photovoltaikausbau, der hat auch nur stattgefunden, weil er rentabel ist. Du hast ja auch in eine Anlage investiert. Das heißt also, weil oft immer gesagt wird, wir müssen so grün werden, ja, aber es muss ja auch bezahlbar sein. Und ich finde, was wir mit unseren Schwarmspeichern machen, ist halt, ich finde es selber ziemlich genial. Ich will mich jetzt nicht selber zu doll feiern, aber ist ja das System, das bin ja nicht ich. Ich bin halt in der Lage, mit Kapital, was Leute gerne anlegen möchten, die Rendite machen möchten, den Netzausbau nach vorne bringen. Somit kann ich mehr regenerative Energien ermöglichen, und die Leute verdienen noch Geld dabei. Und ich sage mal, langfristig ist es ja auch erwiesen durch Studien, der Strompreis wird dadurch auch runtergehen, weil Photovoltaik ist die günstigste Energieform. Wenn man die ganzen Subventionen auch mal von den mal überall rausrechnen würden, ist Photovoltaik die günstigste Energieform. Und das können wir mit Speichern oder mit Flexibilitäten, möchte ich es mal nennen. Pumpspeicherwerke zählen ja auch dazu zum Beispiel. Kann ich das natürlich weiter fördern. Und deswegen ist der Speicherausbau so wichtig im Moment.
Ja, das stimmt. Aber das heißt auch, ihr seht bei euch dann den Unterschied zwischen Sommer- und Winterbetrieb, weil also mein Speicher hier, der hier steht, der ist im Winter ja arbeitslos. Der hat einen anderen Job da. Da muss er im Grunde, wenn es billig ist, einspeichern, aber nicht vom Dach sozusagen.
Genau.
Das heißt, das seht ihr bei euch auch, oder? Okay.
Ja. Also wir haben eine Kurve, die ist nicht so extrem wie bei Photovoltaik, ne, dass du im Winter also gar nichts machst und im Sommer viel. Aber da die Speicher insgesamt sehr Photovoltaik getrieben sind, weil eben meiste Stromproduktion ist Photovoltaik in Deutschland, merkst du einen Sommer-Winter-Unterschied auf jeden Fall auch, ja, genau.
Ja, aber wäre dann nicht, also ich bin ja so ein uralter, das, was der gestern, der Kollege von Enervis erzählt hat, hätte ich dir vor 15 Jahren auch alles erzählen können, weil ich da mal tief drinstecke in diesem Thema und auch
Ja.
viele Abschlussarbeiten betreut. Und als ich den ersten Elektrokessel Deutschlands gebaut habe, war es ja genau das Spiel, dass man sich überlegt, okay, wo kann die Flexibilität vermarktet werden, wo können wir da mit ganz
Genau,
schnellen
ja.
Starts und Stops irgendwie Geld verdienen? Wäre es nicht dann doch eine Idee, im Winter den Regelenergiemarkt oder noch andere Märkte zu bedienen, wenn praktisch der Intraday und der Day-Ahead-Spot-Markt ein bisschen langweiliger ist?
Ja, nun ist es so, dass der im Winter ja auch ein bisschen runtergeht, der Regelenergiemarkt, weil du natürlich diese Spitzen aus dem Solar nicht mehr so in dem Maße hast. Also
Richtig.
die Kurve ist tatsächlich, wenn du dir hier auch diesen Enervis Batteriespeicherindex, ich glaube, der kommt heute im PV-Magazin raus, wurde es gestern versprochen, sagen wir, vielleicht ist er Montag da. Die machen ja auch so eine Jahreskurve. Und der Index von denen ist immer mit Regelenergie und Arbitrage. Und du siehst also, wenn jetzt das im Winter so lukrativ wäre, dann wäre die Kurve glatter. Und die Kurve geht tatsächlich mit im Prinzip relativ parallel zu der Solarproduktion. Das heißt also, da ist nicht viel zu machen, was das Thema angeht.
Und auf Sicht wahrscheinlich wird es auch so bleiben, weil in meiner Welt werden wir ja die thermischen Kraftwerke, die wir noch betreiben, in Kraft-Wärme-Kopplung betreiben. Das heißt, im Winter werden die überhaupt noch Betriebsstunden haben und dann natürlich auch nebenher irgendwie Regelenergie erbringen. Also insofern.
Ja, das genau, das kommt auch noch dazu. Und es sind tatsächlich auch schon recht große, viele Speicher im Netz, die das Thema Regelenergie aufnehmen, hatten wir eben schon erwähnt. Das haben wir gestern in dem Webinar auch gehört, dass das Thema Regelenergie, es ist auch mit vielen Auflagen verbunden. Das darf man nicht unterschätzen. Man muss sich präqualifizieren. Und was immer vergessen wird, es gibt auch da hohe Strafen. Wenn ich also eine Ausschreibung, und ich muss ja an der Ausschreibung teilnehmen, um die Regelenergie zur Verfügung zu stellen, das Geld zu bekommen. Wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen einen technischen Defekt hätte und kann das nicht zur Verfügung stellen, dann gibt es relativ hohe Strafen. Und das darf man nicht unterschätzen, sowas. Also das ist, der Regelenergiemarkt ist eben auch sehr reglementiert oder noch reglementierter, als es der Arbitragehandel meiner Meinung nach ist.
Ja, aber was für Strafen gibt es da? Also du kriegst halt die Auslastenergiekosten, das ist richtig. Das heißt, wenn du nicht erbringst, bist du nicht bilanzkreistreu, musst die Auslastenergiekosten
zahlen. Ist eine Strafe. Ich kann dir gar nicht sagen, wie hoch die sind, da ich davon bisher nie betroffen war.
Okay.
Ich kann nur sagen, also hab ich mit Vermarktern drüber gesprochen und auch mit Enervis drüber gesprochen, die gesagt haben, ja, immer dran denken, es gibt da auch eine Schattenseite, wenn man mal nicht liefert. Also es ist ein Risiko. Das ist ein Risiko, was damit dran hängt.
Genau, und das Risiko ist, dass der Vertrag gekündigt wird, weil das hatte mir Tennet damals ganz klar erklärt. Also, dass ich die Auslastenergiekosten, das ist sowieso klar, dass ich die zu tragen habe, dass ich dann einmal ermahnt werde, das ist nett von denen. Und dann gibt es die Vertragskündigung.
Dann war es das. Ja. Genau. Wir haben aber festgestellt bei unseren Berechnungen, wenn wir jetzt in die Regelenergie gehen würden mit unserem Schwarmspeicher, das würde gerade mal 5% mehr Ertrag erwirtschaften. Dadurch habe ich aber ein Risiko eingekauft. Ich habe auch die Präqualifikation muss vorher gemacht werden. Und da haben wir gesagt, wir konzentrieren uns auf den Arbitragehandel, suchen uns einen Trader, der das richtig gut kann. Denn auch da gibt es Unterschiede. Es gibt also Trader, die sind echt gut bei Regelenergie. Und es gibt welche, die sind aber viel besser bei Arbitragehandel. Und darauf konzentrieren wir uns. Und unser Businessmodell funktioniert damit sehr gut tatsächlich. Ja.
Habt ihr ein oder zwei Paralleltrader, die ihr miteinander
challenged? Wir arbeiten aktuell mit einem. Ich hoffe, der hört jetzt nicht gleich zu. Der weiß aber, dass er im Fokus steht. Nein, wir werden auf jeden Fall mit 2 bis 3 Tradern immer parallel arbeiten. Sind mit mehreren im Gespräch, um uns immer sogenanntes Backtesting zu holen. Also wir gucken, wie haben die performt im letzten halben, dreiviertel Jahr. Weil für uns ist wichtig, wir verkaufen die Speicher an Investoren, wir betreiben die dann aber auch weiter. Uns ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir die bestmöglichen Erträge aus den Speichern rausholen. Denn zufriedene Investoren sorgen dafür, dass wieder investiert wird und dass wir die Möglichkeit haben, ich weiß nicht, ob ich da noch später zu kommen, ich kann es jetzt erzählen, wir wollen 20.000 Speicher bauen bis 2030.
Wie viel habt ihr denn schon eigentlich? Wo steht ihr denn jetzt gerade?
Wir stehen jetzt bei so 400 oder 500 Stück circa. Wir haben aber auch im Juni angefangen, muss man sagen. Also wir sind jetzt erst ein gutes, sagen wir mal ein Dreivierteljahr wirklich am Markt. Ging vorher einfach nicht. Die Spreads waren noch nicht so toll, die Speicher waren noch zu teuer. Deswegen ist dieser Markt noch relativ frisch. Den gibt es vielleicht erst 1,5 Jahre, dass das überhaupt erst möglich ist. Und wir wollen auf 20.000 Speicher. Dafür brauchen wir natürlich zufriedene Investoren. Ansonsten wird das nicht möglich sein, diese rund 2,5 Gigawatt, die wir ins Netz bauen wollen, überhaupt zu machen. Und deswegen ist das eben wichtig, dass die Speicher so effektiv wie möglich betrieben werden.
Ja. 2,5 Gigawatt, ja, ich überlege gerade, 2000 mal 100, ja, kommt hin.
Ja, ich habe es 2-3 Mal nachgerechnet, das klingt echt verdammt viel.
Ja, ja, das stimmt. Irgendwo davor hatte ich noch einen Knoten. Achso, genau, wie ist denn die Aufteilung zwischen Day-Ahead und Intraday? Ist das 50-50? Ist das jetzt mittlerweile schon mehr Intraday, was gemacht wird? Oder kann man das beziffern?
Da lassen sich die Trader nicht alle unbedingt in die Karten gucken. Okay. Aber interessant ist tatsächlich, dass wenn ich einen Forecast mache, also ein Szenario für unsere Speicher mache, dann brauche ich den Day-Ahead-Markt gar nicht berücksichtigen, weil am Ende des Tages ist der Intraday-Markt der ausschlaggebende. Ich kann jetzt zwar am Day-Ahead-Markt ein paar Trades setzen, aber in meinen Prognosen, also Enervis zum Beispiel, macht nur den Intraday-Markt in die Prognosen rein, weil die sagen ja, der Day-Ahead-Markt ist schön, den kannst du nutzen. Am Ende des Tages geht der aber auf in dem Intraday-Handel nachher. Das ist ganz interessant, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Der ist entscheidend, den braucht man auch. Aber am Ende macht man die Rendite und den Ertrag im Intraday-Markt, im Spotmarkt.
Das ist spannend. Das ist tatsächlich vor 15 Jahren anders gewesen.
Ja.
Weil da gab es auch schon den Intraday-Markt, keine Frage. Ja. Aber da hat man ihn tatsächlich in der Regel häufig genutzt, um Korrekturen vorzunehmen, um nochmal Prognoseabweichungen zu machen und so weiter, das nochmal glatt zu ziehen.
Ja,
aber anscheinend, gibt's, und das sehe ich ja anhand der getradeten Volumen mittlerweile, eine Verschiebung, dass gesagt wird, okay,
ist so, ja.
Es findet einfach viel mehr Trading praktisch im Intraday statt, weil wahrscheinlich trotz besserer Prognosen, trotz besserer Planbarkeit, wahrscheinlich einfach durch die Digitalisierung die Bereitschaft dasteht, kurzfristiger sowas glatt zu ziehen und nicht immer mit so einem riesen Vorlauf. Weil es ist ja auch die Frage, ob man denn auf Sicht noch so einen Day-Ahead-Markt braucht oder ob man irgendwann sagt, man ändert das mal.
Ja gut, es gibt ja auch Märkte, gibt ja auch diese richtigen Vorwartmärkte, wo eigentlich der Strom schon ein halbes Jahr vorher eingekauft wird. Ja. Ich glaube, man braucht diese Stufen tatsächlich. Ich glaube, was im Spotmarkt das Spannende ist, sind die virtuellen Trades, die man macht. Die machen einen relativ großen, ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Prozent, aber es ist schon nennenswert. Das sind ja die sogenannten Asset-Backed Deals. Das heißt, du hast ein Asset, du könntest den Speicher jetzt laden, du brauchst es aber nicht. Du kaufst es also virtuell irgendwie Strom ein, verkaufst ihn 3 Minuten später wieder, ohne dass irgendwas physikalisch passiert ist. Und das wird mittlerweile immer häufiger gemacht. Und das ist auch ein nicht zu unterschätzender Teil an den Erträgen heutzutage.
Ja, das stimmt. Philosophisch gesagt würde ich dir jetzt antworten, das funktioniert nur mit der German Angst.
Vermutlich, ja.
Ich würde behaupten, und ich fand das in Dänemark immer so erfrischend, wenn wir da waren, weil da kann man immer gefühlt ja in die Zukunft reisen, weil die sind ja bei der Energiewende uns einfach 10, 15 Jahre voraus.
Ja, ja.
So ähnlich übrigens wie Kalifornien bei den Energiespeichern. Da kannst du übrigens gucken, wie sich die Preise entwickeln, weil die haben schon die Energiespeicher, die wir in 10 Jahren haben. Ja. Und da sieht man, die Preise funktionieren immer noch für Batteriespeicher. Aber beim Thema Future und aber auch Preisabsicherung ist Dänemark ganz entspannt. Die sagen, was soll ich absichern? Es wird schon irgendjemand morgen Strom produzieren und auch nächstes Jahr Strom produzieren. Die haben viel weniger Zukunftsprodukte und ich würde behaupten, dieses Hin und Her ist in Deutschland nur deswegen da, weil jeder Deutsche immer den Gürtel, Hosenträger, sonst wie hat und sagt, ich muss diese Stunde sichern, ich muss irgendwie einen Trade setzen und dann wird da hin und her gehandelt, bis der Arzt kommt. Der Däne wird sagen, ich warte bis 5 Minuten vor Erbringung, dann gucke ich, wer da ist, es wird jemand da sein und dann schlage ich zu, fertig. Das heißt, es hat kein Hin und Her gegeben in Dänemark. Aber stramme Behauptung von mir, vielleicht gibt es das in Dänemark mittlerweile auch, weil wir sie angesteckt haben, keine Ahnung.
Ja, ich glaube auch durch die Algorithmen, also die Trades sind ja heute, da sitzt zwar immer noch einer, aber am Ende sind natürlich Algorithmen, die da handeln und ich glaube, da ist einfach, man kann wahrscheinlich jetzt noch mehr da rausquetschen und ich glaube, deswegen kommt da immer mehr Bewegung rein. Ich vergleiche das immer gerne mit den Daytradern an einer normalen Börse. Ne? Die kaufen eine Aktie und 5 Minuten später verkaufen sie die wieder. Müsste man auch nicht machen. Man kann eine Aktie auch wie Warren Buffett einfach lange ins Depot legen. Und da gibt es eben auch die das kurzfristig machen, die verdienen auch ihr Geld. Ja, vielleicht ist das vergleichbar, keine Ahnung. Da bin ich aber ja selber auch nicht tief genug drin. Ja. Wie gesagt, da müsste man sich, glaube ich, bei so einem Trader einfach mal 2, 3 Tage wirklich daneben setzen, gucken, was die machen. Was ich übrigens mal tun werde in der nächsten Zeit, das habe ich mir ganz fest vorgenommen, dass ich mich mal wirklich neben so einem Trader setze und mir das wirklich mal anschaue, weil das ist wirklich so ein bisschen abstrakt auch, was die da machen. Also für Menschen, die das noch nie gesehen haben.
Ja. Abstrakt ist gut. Also ich habe da häufiger schon neben gesessen. Ich hätte es jetzt als monoton bezeichnet, aber das wirst du
dann vielleicht auch nicht anders. Danach, wenn ich daneben gesessen habe, werde ich das auch als monoton sehen, denke ich. Ich weiß auch nicht, ob ich 2 Tage durchhalte. Wahrscheinlich nicht.
Ja, und aber auch da, du hast es eben richtig gesagt, in der Regel sind es ja die Bots, die mittlerweile die Trades machen. Ja, das ist gar nicht Menschen. Aber auch die Bots haben natürlich Algorithmen im Hintergrund, die von einem Menschen zumindest im Augenblick noch programmiert worden sind.
Richtig.
Insofern setzen wir es ja schon wieder fest, was das gemacht wird. Jetzt sehe ich gerade, ich habe noch 2 Fragen von Kilian dabei, vom Studenten, bevor es ja völlig
los.
Stelle ich die Frage auf jeden Fall mal. Wie lange siehst du den Einstieg in den Betrieb der Batterie? Ach so, genau. Wie lange ist das noch rentabel? Jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Du hast gesagt, 4, 5 Jahre wird auf jeden Fall noch zugebaut. Das Thema hatten wir ja gestern auch im Webinar. Das natürlich ist so ein Spiel ist, wie viel Speicherzubau haben wir, wie viel erneuerbaren Zubau haben wir, wie wird das Netz ausgebaut? Sag mal, wie du die Gemengelage da einschätzt.
Die schätze ich ganz, ganz deutlich so ein, dass wir die nächsten 15 Jahre noch rentabel auf jeden Fall, also wie weit willst du vorausgucken? Ne? Wir lassen uns von Enervis immer ein Strommarktszenario machen für die nächsten 15 Jahre. Ist auch völlig klar, dass das nach hinten raus immer ungenauer wird. Mhm. Die machen ja auch 4-mal im Jahr ein neues Szenario. Da kommen ja politische Einflüsse rein, wirtschaftliche Einflüsse wie Elektromobilität. Was macht die Bundesnetzagentur? Das ist eigentlich auch politisch. Das versuchen die zusammenzupacken, eine neue Prognose zu machen. Die haben, glaube ich, ein Team aus, weiß ich nicht, wie viele Leuten, die nichts anderes tun. Und darauf satteln wir auf. Wir lassen uns, wie gesagt, quartalsweise da updaten. Und also wir sehen immer, dass locker bis in die Mitte der 30er Jahre, Anfang der 40er Jahre, noch wirtschaftliche Renditen wirklich zu erzielen sind. Was ich nicht mehr sehe, ist, also ich denke, der Zubau an Speichern, der wird sicherlich jetzt noch 3, 4, 5 Jahre auf einem hohen Niveau sein. Und dann, wenn du in 5 Jahren einen Speicher baust, du entscheidest ja bei so einem Investment, Das kostet mich der Speicher. Das sind die Ertragsmöglichkeiten. Was habe ich für eine Rendite? Und wenn du heute so eine Entscheidung fällst, wirst du wahrscheinlich sagen, wie viel kann ich haben? Wie viel kannst du mir verkaufen, Baumann? In 5 Jahren wirst du sagen, oh, das ist jetzt ein bisschen knapp, die Rendite ist nicht mehr so toll. In 8 Jahren wirst du vielleicht sagen, jetzt lasse ich die Finger davon. Ist nicht mehr rentabel. Aber die Speicher, die laufen, die sind natürlich rentabel, die sind lange bezahlt. Das heißt, der Markt wird sich auch da einpendeln, weil jede Investentscheidung triffst du ja aufgrund von Renditeerwartungen. Das ist das Schöne übrigens an dem Markt. Es ist relativ gut voraussehbar. Und übrigens auch durch den Day-Ahead-Markt weiß ich ja heute schon, was ich morgen einkaufen kann. Ist also nicht wie an der Börse mit dem Day-Trading, dass ich heute was kaufe, das ist morgen wertlos. So, aber jetzt zurück auf die langfristige Frage. Also wir sehen schon, dass man die Speicher locker 15 Jahre wirtschaftlich betreiben kann.
Okay. Wie lange planst du die zu betreiben? Sind die auf 10 Jahre ausgelegt? 15, 20?
Wir sagen, 13 bis 15 Jahre halten wir für eine realistische Lebensdauer, sagen auch die Hersteller.
Okay.
Was auch die Degradation angeht, wir fahren die ja relativ schonend. Die werden mit 2 Zyklen am Tag gefahren. Aktuell fahren wir die im 2-Stunden-Takt, wie es die meisten machen. Wir sind aber auf einem sehr, sehr starken Weg dahin, tatsächlich die Speicher auch längerfristig zu laden, also eher einen 3,5 Stunden Ladezyklus zu machen. Das ist eh die Zukunft. Ja. Und übrigens auch wirtschaftlicher, interessanterweise. Schont das die Batterie, wenn ich sie jetzt also langsamer entlade. Die Degradation wird also, die Lebensdauer wird erhöht, weil die Degradation der Batterie einfach länger dauert. Und ich kann eben bessere Preiszonen mitnehmen an den Strombörsen tatsächlich. Und deswegen sehe ich tatsächlich eher die 15 als die 13 Jahre in Zukunft, weil wir eben umstellen werden, wahrscheinlich im Laufe des Jahres schon, und die Möglichkeit haben wir, einen 3 und 3,5 Stunden Speicher zu machen.
Ja, und die Pachtverträge, das du kurz am Anfang erwähnt, hast du ja für 20 Jahre ausgelegt. Das heißt, Genau. Eigentlich hast du Hoffnung, dass es vielleicht noch länger halten könnte, oder?
Ja, die Idee ist immer, wir machen 10 Jahre und dann 5 Jahre Option, die wir wählen können.
Okay.
Es ist aber so, auch in 25 Jahren, wenn jetzt in 20 Jahren so ein Pachtvertrag ausläuft, dann wird man zum Verpächter gehen und sagen, hör mal zu, der Stromanschluss ist da, hier steht schon 20 Jahre ein Speicher, wollen wir das weitermachen? Dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, dann gibst du mir jetzt aber mehr Pacht, aber mach weiter. Ja. So, das heißt, die Infrastruktur ist da und es ist ja auch nicht so, dass wir die Speicher in 20 Jahren abbauen wollen. Die Speicher sind ja jetzt nicht eine Randerscheinung, die jetzt so ein Peak ist und dann verschwinden die wieder. Keiner weiß, was in 20 Jahren ist. Aber die Speicher werden ein fester Bestandteil des Stromsystems sein, weil wir werden ja weiterhin mehr Solarenergie ausbauen, das ist ja das Ziel. Und dann werde ich auch dauerhaft diese Flexibilitäten brauchen, um das Ganze so ein bisschen in Waage zu halten. Das heißt also, wir werden viel, viel, viel länger diese Speicher wirtschaftlich betreiben können, weil wenn sie nicht auch in 30 Jahren nicht mehr wirtschaftlich sind, wird es auch keiner mehr betreiben.
Ja.
Also das regelt zum Glück der Markt von selbst.
Das stimmt, das ist richtig. Gut. Zweite Frage ist, die Zyklusanzahl ist, man hat hier eine lange Frage gestellt hier, die Zyklusanzahl ist der Parameter, der über die Wirtschaftlichkeit der am Markt agierenden Speicher entscheidet. In der Aurivolt-Broschüre ist von 10 Jahren Garantie auf den Speicher bei 2 Zyklen pro Tag geredet. Das hast du gerade ausgeführt.
Korrekt, genau.
Wie viele Zyklen traust du den modernen Systemen darüber hinaus noch zu? Ja, nicht. Also ich würde, wenn ich dir eben zugehört habe, siehst du nicht, dass es mehr als 2 Zyklen am Tag werden, weil im Grunde...
Genau, also mehr als 2 Zyklen werden es nicht. Und man muss auch sagen, nach 10 Jahren hat so ein Speicher noch so ungefähr 70% Restleistung, circa. An 68, 69 kann man sich drüber streiten. Mhm. Restleistung, die noch da ist. Das heißt, der ist ja mit 70% nicht tot. Den kann ich ja weiter betreiben.
Richtig.
Und bei diesen 10 Jahren reden wir nur über die Garantie der Degradation, die der Hersteller gibt. Ja? Das heißt also nicht, der ist nach 10 Jahren platt. Und mehr als 2 Zyklen kannst du kannst 2,5, 3 Zyklen fahren. Aber dann ist es unwirtschaftlich, weil du hast so kleine Spreads, dass die Verluste, die beim Speicher entstehen, höher sind als das, was du einnimmst dadurch. Und deswegen fährt man keine 3 Zyklen. Im Schnitt werden wir 1,7, 1,8, 1,9 Zyklen aufs Jahr fahren. Du fährst auch nicht immer 2 volle Zyklen am Tag. Es gibt ja mal eine Dunkelflaute. Also die gibt es ja tatsächlich. Das ist ja nicht nur so ein Gerede wie Übergangsjacken, sondern es gibt auch mal eine Dunkelflaute und du lädst vielleicht auch mal einen Tag nur einen Zyklus. Oder auch mal gar nicht. Im Winter kann das mal passieren. Und dann kommst du halt auf einen durchschnittlichen Zyklus von 1,7, 1,8 aktuell aufs Jahr gerechnet.
Ja. Warum komme ich denn überhaupt auf mehr als eins, muss ich einfach ganz doof fragen. Weil, also mein Speicher hier, der wird ja einmal tagsüber geladen, wenn die Sonne scheint im Sommer, und wird einmal wieder nachts entladen. Das heißt, sind das 2 Zyklen, einmal B und einmal
entladen? Nee, das entladen, ist ein Zyklus.
Aber wo kommt denn die 1, irgendwas her? Also was macht ihr denn?
Du hast einen Co-Located-Speicher, du kannst ihn nur einmal laden. Wir haben ja einen Speicher, der am Netz ist, den können wir deswegen zweimal laden, weil Nachts um, ich sag mal, 2 Uhr pauschal wird der Strom wieder günstig. Weil du hast ja dann manchmal auch noch Wind.
Okay.
Du hast natürlich auch normale Kraftwerke laufen und die Abnahme nachts um 2, die ist natürlich nicht vorhanden. Das heißt, ja, du hast tagsüber einen relativ hohen Spread, tagsüber zu abends, und nachts hast du mal so einen kleineren Spread noch. Und dann machst du das Gleiche nochmal. Das heißt, du lädst um 2, 3 Uhr nachts, lädst du nochmal.
Ja.
Und morgens um 7, wenn alle wieder auf die Kaffeemaschine drücken, der Strom wieder gefragt ist, Solarproduktion ist noch nicht da, dann kann ich den Strom wieder ausspeichern, ins Netz geben. Und deswegen können wir 2 Zyklen am Tag fahren.
Okay, check ich. Ich habe tatsächlich gedacht, weil du sagtest, alles hier solargetrieben, dass nur tagsüber geladen wird. Aber klar, das kann man auch mal. Ab welchem Spread wird es für euch spannend? Braucht ihr da, keine Ahnung, 5 Euro pro MWH oder 10 oder was, wo ihr sagt, das juckt euch dann zu.
Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Das könnte dir jetzt ein Trader sagen. Das hängt auch immer stark von dem Speicher an sich ab. Das ist bei jedem Speicher auch ein bisschen unterschiedlich. Wie weit kannst du denn entladen? Was habe ich für Kosten pro Lade- und Entladezyklus? Ich habe auch Verluste. Ich habe ja ungefähr 10% Verlust. Das nennt man Roundtrip Efficiency. Das heißt, wenn beim B- und Entladen sind tatsächlich immer rund 10% weg. Und das muss ich eben berücksichtigen. Wenn ich einen zu kleinen Spread habe, dann wird das dadurch einfach schon aufgefressen. Ich kann dir aber tatsächlich diesen Break-Even kann ich dir tatsächlich gerade nicht sagen,
okay,
weil ich da gar nicht im Detail bin bei solchen Themen.
Gut. Und alle Speicher werden aber bei euch gleich behandelt. Also das heißt, ihr habt diesen einen Vermarkter und alle 500 im Augenblick und später alle 20.000, die werden einfach gleich gefahren. Da gibt es keinen Unterschied, dass irgendeiner einen besseren Preis oder einen schlechteren.
Nein. Okay. Es ist so, anders als bei Solaranlagen, eine Photovoltaik macht einen anderen Ertrag, ob du sie in den Norden stellst oder in den Süden.
Ja.
Du hast eben nochmal das Thema Preiszonen angesprochen und genauso ist es. Wir haben in ganz Deutschland eine einzige Preiszone. Das heißt, ob der Speicher unten in Bayern steht oder oben in Schleswig-Holstein, das Preissignal ist immer das gleiche. Das heißt, wir regeln immer mit allen Speichern gleich. Was es später geben wird, wir werden später 2 virtuelle Kraftwerke mindestens haben und wir werden eins mit wahrscheinlich 2, 2,5 Stunden Ladedauer fahren und eins mit 3 bis 4 Stunden Ladedauer. Das kann aber der Kunde entscheiden. Das heißt, vielleicht auch noch ein Unterschied zu den Großspeichern. Wenn du dich bei einem Großspeicher einkaufst, bist du darauf angewiesen, wie wird der Speicher gefahren? Du kannst es gar nicht entscheiden, weil du hängst ja mehrheitlich in so einem Speichercontainer fest.
Ja.
Und bei uns gehört ja ein Speicher immer dir alleine. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte, ist ganz einfach, du kannst den Anlagehorizont bestimmen. Will ich jetzt, ich kann auch 2,5 oder 3 Zyklen für dich fahren, aber das ist ein bisschen auf Verschleiß, dann ist der wahrscheinlich in 10 Jahren durch, du hast aber in 10 Jahren mehr Geld verdient. So, wenn man das gut macht. Oder ich will auf einen längerfristigen Zyklus, dann kannst du auch sagen, fahr mir bitte nur 1,5 Zyklen mit 4 Stunden. Dann habe ich vielleicht 17 Jahre was von meinem Speicher. Die Möglichkeit, das ist wieder ein Unterschied, den habe ich eben vergessen zu erwähnen, den du bei einem Schwarmspeicher nutzen kannst, weil du kannst dich, wenn wir mehrere Angebote oder mehrere Gruppen haben, kann ich sagen, ich will aber in die Gruppe mit den 4 Stunden.
Ah, okay, also das ging ja auch, dass ich als Investor sage, okay, ich möchte die schonende Variante haben, damit ich wirklich die 20 Jahre mit dem Ding durchhalte.
Ja, ah, okay. Also 20, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber tendenziell länger als 13 bis 15 Jahre. Könnte man damit auf jeden Fall durchhalten, wenn man jetzt, ich sag mal, die längere Stundenzahl fährt, genau.
Ja, vor allem, es gibt ja auch Second-Life-Batterien. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe in Lübeck mehrere kennengelernt, die gesagt haben, die bauen die alten Autobatterien dann aus, die ja 200.000 Kilometer gefahren sind, die ja alle auf 500.000 Kilometer ausgelegt sind. Das heißt, die können im Grunde nochmal wunderbar weiterleben. Ja. Und so ist das ja mit deiner Argumentation eben auch, wenn der Batteriespeicher da schon steht und der schon bezahlt ist, dann bin ich ja auch mit 70%, 65%, was auch immer, was der noch an Restkapazität hat, immer noch happy, weil ich ja für null Invest einfach noch am Markt teilnehme.
Richtig, der ist abgeschrieben, du hast keine Zinsbelastung, keine Tilgungsbelastung mehr. Unsere Betriebskosten, die wir bekommen fürs Betreiben, die sind sowieso prozentual vom Ertrag. Also das heißt, also du bist kostenmäßig moderat und wenn so ein Ding mal bezahlt ist, kannst du ihn einfach laufen lassen. Und wer weiß, wenn man in 13 bis 15 Jahren Repowering macht, man stellt den weg, wie günstig dann so ein Speicher ist, der ist eh günstiger, weil die Infrastruktur ist ja schon da.
Ja.
Der Zähler, der Strom, das Fundament, Stromanschluss, so, das Fundament ist ja alles schon da. Und ich finde das ganz schön spannend, mal in 13 bis 15 Jahren zu schauen, was wird so ein Repowering dann kosten? Und dann stellst du einfach einen neuen Speicher hin und der ist schon wieder wirtschaftlich, obwohl er neu ist dann, ne?
Richtig, weil er einfach diesen Standortvorteil hat dann oder Startvorteil.
Genau.
Den unfairen Startvorteil in dem Augenblick dann.
Ja, unfair nicht. Das ist ja bezahlt worden. Also man hat es ja immer bezahlt.
Richtig.
Jetzt musst du die Investition auf 10 bis 15 Jahre, ich sag mal, rechnen. Jetzt kannst du aber sagen, aber die Infrastruktur, die ich dir hingestellt habe, kann ich auch auf 30 Jahre abrechnen. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ne?
Ja, das stimmt. So, lass uns am Ende nochmal einen Blick in die Zukunft machen. Das Ziel ist ja klar. Es sind 20.000 Speicher, die anpeilt. Wie ist die Zahl eigentlich entstanden? Die einfach mal gewürfelt oder überlegt oder wo kommen die her?
Aber wenn ich ehrlich bin, Ja. Nein, ich sag mal, du musst dir auch hohe Ziele setzen, um die Wahrscheinlichkeit, ein hohes Ziel zu erreichen. Die steigt ja damit, ein hohes Ziel zu setzen. Nein, ich habe mir natürlich auch ein bisschen angeschaut, also klar kommt sowas willkürlich, aber ich habe geschaut, was braucht der Markt eigentlich? Wie viel Kapazität kann der Markt brauchen? Kann er wirtschaftlich vertragen? Da habe ich gesagt, mit meinen 2%, mit meinen 2,5 Gigawatt, habe ich so 5% der geplanten Speicherkapazität oder vielleicht 10, wenn es hochkommt. Das ist jetzt also nicht so komplett aus der Welt, diese Idee. Das heißt, ich brauche einen Marktanteil von 5-10%. Und ganz ehrlich, ja, das ist doch zu machen.
Ja, und genau. Was macht ihr, um das zu erreichen? Also was sind die Schritte in den nächsten Jahren? Was habt ihr vor? Was kann der Markt von euch erwarten? Wo taucht ihr wie auf in den nächsten
Jahren? Wir tauchen überall auf. Das heißt also, wir bauen gerade massiv aus. Also ich sage mal so, wir sind jetzt hier in diesem Jahr von 5 Leuten auf 20 gewachsen. Wir werden unseren Umsatz dieses Jahr verfünffachen, tatsächlich. Krass. Das heißt, also wir gehen sehr, sehr stark jetzt rein, Vertriebsleute zu akquirieren, die also Grundstücke besorgen. Wir gehen aktiv auf Stadtwerke zu und sagen, passt mal auf, Leute, hier, wir lasst uns doch zusammenarbeiten.
Stimmt.
Richtig, weil die Anschlüsse sind das Wichtige, aber für uns zu machen, tatsächlich. Also wir kriegen hier jede Woche aktuell 3, 4, 5 Netzzusagen. Da träumen Projektentwickler von. Also es ist gar nicht denkbar. Die kriegen 3, 4, 5 Jahren eine. Das ist ein bisschen übertrieben jetzt. Ja. Das heißt, wir müssen auf der Vertriebsseite stark arbeiten. Für mich ist eine Herausforderung, Wachstumskapital zu beschaffen. Also Herausforderung ist ein Teil der Aufgabe, weil wir finanzieren für unsere Kunden tatsächlich. Wenn ein Kunde bei uns investiert, kriegt er von uns gleich eine Finanzierung mit. So, die organisieren wir im Hintergrund, damit er nicht zu seiner Bank rennen muss. Das heißt, die Hürde, in Speicher zu investieren, die erleichtern wir total. Das ist auch unser USP tatsächlich. So, und das ist so eine Aufgabe. Und Investoren gibt es eine ganze Menge. Das sind institutionelle Investoren, mittlerweile Family Offices kommen auf uns zu. Privatleute, die im Spitzensteuersatz sind, kommen auf uns zu. Wir können auch das Steuersparmodell ganz gut erklären, also welche Abschreibungen es gibt. Und das wollen wir einfach weiter nach vorne treiben.
Wobei, da habe ich noch mal eine Frage tatsächlich, die auch für andere spannend sein könnte. Also ihr sagt ja, dass man das über diesen IRB machen kann, also diesen
Abzugsbetrag.
Abzugsbetrag, dass man praktisch ja einen Teil der Abschreibung vorzieht und da ja, und das ist ja das Spannende dabei, dass sogar auf eins der letzten 3 Jahre packen kann, sagen kann, okay, Mensch, ich habe jetzt irgendwie eine Abfindung in 24 gehabt oder was, da muss ich unbedingt nochmal was richten oder so. Das ist ja cool, aber eigentlich so richtig große Kosten in den ersten Jahren gibt es ja nicht. Also das heißt, wenn man das macht, hat man ja dann eigentlich ab Jahr 1 wieder mehr zu versteuern, richtig?
Ja, du hast im Prinzip im Jahr 1 kannst du wieder viel abschreiben, weil du kannst über diesen Investitionsabzugsbetrag ja nur 50% des Investments abschreiben. Und diesen Cashback nutzt du vom Finanzamt übrigens, das ist die Eigenkapitalquote, die du für die Finanzierung brauchst. So, den Rest finanzieren wir und dann hast du aber im ersten Jahr eine degressive Abschreibung von 30% auf den Rest der Investition und du kannst die 40% Sonder-AFA nutzen. Du hast so einen Speicher nach 2 Jahren zu 85% abgeschrieben. Das heißt also, du kannst wirklich da 2, 3 Jahre lang dein Einkommen, dein zu versteuerndes Einkommen massiv runterdrücken und könntest dann, also die Kunden von uns, die investieren jedes Jahr.
Ich wollte gerade sagen, du musst dann immer weitermachen, sonst hast du irgendwann
da wirklich... Ja, klar, sonst irgendwann fallen Steuern an. Aber da gibt es dann wieder andere Tricks, da machst du eine GmbH draus, sobald die Gewinne macht, dann hast du nur noch Körperschaft und Gewerbesteuer. Das führt aber heute zu weit. Da können wir gerne mal einen anderen Podcast drüber machen, zu den steuerlichen Themen. Fakt ist, das Investment rechnet sich auch ohne steuerliche Themen gut, aber die Abschreibungsmöglichkeiten, die es gibt, die sorgen halt dafür, dass die Finanzierung dafür leichter wird. Ja. Und das ist ja auch ein Ziel der Bundesregierung, diese schnellen Abschreibungen, Sonderabschreibungen, sollen ja den Effekt haben, dass die Leute investieren. Ja. Und das wird in unserer Branche extrem ausgenutzt tatsächlich. Und ich sage mal, dass ansonsten würden so viele Leute aber auch nicht in Batteriespeicher und Photovoltaik investieren. Das heißt, da muss ich jetzt mal doch mal sagen, vielleicht ist nicht alles, was aus der Politik kommt, schlecht, weil diese Rahmenbedingungen sind für unseren Anwendungsfall, was die Sonderabschreibung angeht, echt gut.
Ja, das ist doch gut. Das nehmen wir als Schlusswort, Markus. Ich sage vielen Dank für heute. Jeden, der es jetzt noch mehr interessiert, der kann ja in eure Webinare kommen, die ihr anbietet. Da gibt es auch mal ein Steuerwebinar, das total interessiert. Ja. Oder auch das, was wir gestern hatten zum Thema Vermarktung im Spothandel, im Intraday-Handel. Da kann man auch eintauchen. Gibt es noch irgendwas am Ende, wo du sagst, Mensch, Klaus, hast du vergessen zu fragen und ich wollte das unbedingt noch erzählen oder sagst du, es passt jetzt irgendwie alles?
Nee, du hast vergessen zu fragen, wie die Leute uns erreichen. Ja. Also, du kannst das jetzt rausschneiden, aber www.aurivolt.com, da können die Hörer jetzt gerne auch mal schauen, was wir tun. Webinare, im Moment ist jetzt keins mehr aktuell drin, aber wir werden jetzt wieder neue Webinare einstellen. Ansonsten, glaube ich, habe ich echt alles gesagt, was mir so einfällt, was du mich gefragt hast. Ich hoffe, dass es für den Hörer spannend und unterhaltsam war. Mir hat es riesig Spaß gemacht, dass ich dabei sein durfte. Und ja, wenn irgendjemand Fragen hat, kann sich gerne jeder an uns wenden. Und ja, du wolltest ja auch noch investieren. Lass uns die Tage mal reden.
Markus, ganz herzlichen Dank.
Ich habe zu danken. Bis dann, ne? Ciao.
Tschüss. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.